BR Heimat lesen.
Der Selbstmörder. Einen Selbstmord zu begehen, galt vor Gott und allen Heiligen des Himmels neben Unkeuschheit und Mord als schwerste Sünde und führte direkt in die Hölle. Selbstmörder wurden auch nicht am Vormittag, sondern am Nachmittag beerdigt. Und wie die Erwachsenen beim abendlichen Ratsch erzählten, mussten Selbstmörder als Geister um Mitternacht herumspuken, bis sie jemanden fanden, der sie nach der Frage »O Herr, was ist dein Begehr?« durch ein Gebet oder gar eine heilige Messe, die man beim Pfarrer gegen eine geringe Seelengebühr bestellen konnte, erlöste. In einem Bauernhof, der an der Furter Straße lag, hatte sich ein junger Mann erhängt und der, so wussten einige zu berichten, lief nun immer um Mitternacht als schwarzer Hund mit glühenden Augen zur Straße vor. Auch die Mutter von 4 Kindern, eine Frau aus dem Arme-Leute-Haus, hatte sich das Leben genommen. Sie ist ins Wasser gegangen. Aus Verzweiflung, wie die Erwachsenen sagten. Sie ist aber keinem als Geist erschienen. Im Rückgebäude unseres Hauses in der Propsteistraße 6 bewohnte ein Schuster ein Zimmer mit Blick zum Dornbergerl. Er wurde als Zimmerherr der Steidlmari eingeschätzt. Ich mochte diesen wortkargen, stoppelbärtigen, dürren Mann mit der hohen Stirn und besuchte ihn manchmal, wenn meine Mama beim Putzen war. Das schmale Zimmer war sehr armselig eingerichtet. Ein Bett, das dem Schuster zugleich als Sitzplatz diente, ein Schrank gleich neben der Tür und ein Tisch mit vielen Schubläden, in dem er das Werkzeug und alles, was er zum Reparieren von Schuhen benötigte, aufbewahrte. Zu seinem Werkzeug gehörte auch ein eisernes Gestell mit 3 unterschiedlich großen Füßen, auf die er die Schuhe stülpte, wenn er sie neu besohlte. Ich saß zu seinen Füßen auf dem Boden und schaute interessiert seinen Handlungen zu. Er bewahrte Holznägel in einem Schubfach wie einen Schatz auf und in einer runden Schachtel einen Schusterleim, der die Luft im Raum beherrschte und den ich so gerne roch. Ich hatte das Gefühl, dass er es mochte, wenn ich ihm Gesellschaft leistete, obwohl wir so gut wie kein Wort miteinander sprachen. Das konnte er auch nicht, weil er meist ein paar der Holznägel zwischen den Lippen speicherte, während er eine nach dem anderen in die Schuhsohlen schlug. Eines Tages versammelten sich viele Leute in unserem Treppenhaus. Links stand die Frau Horka, wie immer mit geballten Fäusten in den Hüften und einem Turban auf dem Kopf. Mama stand mit mir vor unserer grünen Gittertüre. Sie hielt sich am Geländer fest. Auf der Treppe waren Männer wie Orgelpfeifen aufgereiht, die ich vorher nie gesehen hatte. Die Steidlmari hielt sich unten auf den ersten Stufen an das Geländer und drehte ihren dürren Körper so um die Biegung, dass sie den Gesprächen folgen konnte. Es war eine düstere, geheimnisvolle Atmosphäre. Ich verstand wieder einmal nichts von dem, was da gefragt und geantwortet wurde, spürte aber, dass etwas Schreckliches passiert sein musste, und zwar mit meinem Schuster, dessen Namen ich nicht einmal kannte. Der Schuster hatte sich in seinem Zimmer erhängt. Ein Selbstmörder war er. Und als solcher wurde er erst am Nachmittag beerdigt. Meine Mama nahm mich mit zum Friedhof. Es standen nur wenige Leute um das offene Grab. 4 dunkel gekleidete Männer ließen den hellen Sarg mit Seilen in die Grube fahren, verneigten sich und gingen schweigend weg. Eine schlanke Frau, deren Gesicht von einem schwarzen Schleier, der mich an unser Fenstergitter erinnerte, bedeckt war, legte 3 rote Tulpen neben das offene Grab. Schweigend gingen die Leute auseinander. Meine Mama betete noch, »Herr, gib ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm. Herr, lass ihn ruhen in Frieden. Amen.« Das war's. Die Zuckerschnecke. Der Konsum in der Propsteistraße war der Laden, in dem meine Mama alles kaufte, was man so zum Leben brauchte. Fisch in Konservendosen, Lindeskaffee, Sanella, Mehl, Zucker, Kunsthonig, Essig und Öl, Königin-Kernseife vom Riegel. Manchmal auch Wurst, eine rote Mettwurst oder eine in Scheiben geschnittene Blutwurst. Die war besonders preisgünstig. Da wir keinen Kühlschrank hatten, mussten wir Fleisch und Wurst immer frisch kaufen und verarbeiten oder essen. Das Fleisch, unseren Sonntagsbraten, ein fettes Wammerl mit einer dicken Speckschwarte, kaufte die Mama beim Rotfischermetzger am Samstag. Am Samstag kaufte sie mir auch ein Stück Weißwurst vom Ring. Diese Delikatesse servierte sie mir immer am Sonntag zum Abendessen. 50 Pfennig kostete das Stück Wurst. Das war viel Geld. Ich ging gern zum Konsum, weil ich da von den netten Verkäuferinnen mit den weißen Schürzen immer etwas geschenkt bekam. Eine Sanella-Plastikfigur oder ein Gutti aus einer bauchigen Glaskugel. Ich sammelte mit Eifer die elfenbeinfarbenen Sanella-Figuren, Zäune und Bäume und exotischen Tiere. Meine Mama erbettelte sich hin und wieder einen Marmeladeneimer, den sie mit selbstgepflückten Preiselbeeren gefüllt, zu meiner Mutter nach Landshut schickte, um sich für die Fresspakete auch einmal erkenntlich zeigen zu können. Als wir wieder einmal in den Laden kamen, um eine Tüte Seifenflocken zum Wäschewaschen zu besorgen, war das Tagesgespräch die anstehende Jubiläumsfeier des Konsums. Jede Kundin erhielt einen Gutschein als Eintrittskarte in die Stadthalle. Wohlgemerkt, einen Gutschein. Einen. Auch wenn meine Mama mitleidheischend ihren Arme-Leute-Blick aufsetzte, mit dem sie der Caritas-Schwester schon einmal erfolgreich ein Care-Paket aus dem Kreuz geleiert hatte und mit schiefem Kopf und stimmlich gut eine Terz höher als sonst bettelte, ob's für'n Baum gar nur Karten hätten, blieb die Verkäuferin eisern und gnadenlos dabei, dass es pro Kundin nur eine Eintrittskarte gäbe. Es wäre nicht meine Mama gewesen, wenn sie mich nicht trotz mangelnder Eintrittskarte in die Stadthalle mitgeschleppt hätte. Dabei trat sie mit ihren etwas höheren und breiteren Absätzen so entschlossen und laut auf, dass es bei jedem Schritt überzeugend Klack-Klack machte. Viele Hausfrauen standen vor der breiten, geöffneten Doppeltüre, die den Blick in den Saal freigab. Dort war eine Bühne mit einem dunklen, weinroten Vorhang zu sehen, und unten im Saal waren Tische in Hufeisenform aneinandergereiht und mit weißen Papiertüchern eingedeckt. Vor jedem Stuhl stand ein Kaffeehaferl und dazu lag eine Rosinenschnecke auf dem Tisch bereit. Eine Eintrittskarte war gleich ein Stuhl, ein Kaffeehaferl und eine Rosinenschnecke. Keine Eintrittskarte, kein gar nichts. »Ich kann das Bauerl doch nicht alleins daheim lassen«, verteidigte die Mama meine nicht eingeplante Anwesenheit. »Nachher müssen sie ihn heute am Schoß nehmen, weil die Plätze an Obzeit«, lenkte die Dame am Eingang ein. Nun waren wir schon einmal drinnen im Saal. Meine Mama steuerte zielgerichtet auf einen Innenplatz rechts von der Bühne, ziemlich weit hinten beim Eingang zu, wo auch schon andere ihr bekannte Frauen saßen, zum Beispiel die Frau Kagermeier aus dem verfallenen Haus am Ende der Propsteistraße, das heute als Kordonhaus bekannt ist. Als eine Bedienung mit einer Kanne duftenden Bohnenkaffees zu uns kam, besaß meine Mama doch tatsächlich die Kühnheit, für mich eine Zuckerschnecke zu erbetteln. »Die ist an Obzeit«, wehrte die Bedienung ab. Jetzt setzte die Mama wieder ihren besagten, treuen Hundeblick ein, hielt den Kopf etwas schief, dass man vor Mitleid und Erbarmen fast hätte zerschmelzen können. Und tatsächlich kehrte die Bedienung nach kurzer Zeit mit einer Rosinenschnecke in der Hand zurück, die sie mir persönlich mit einem »Dobauerl« aushändigte. Meine sichtliche Freude schien ihr Dank genug zu sein, denn Mama musste mich mit »Wie sagt man dir da?« ermahnen, ein andächtiges Danke zu hauchen. Ich nahm die Rede, die ein fein gekleideter Herr hielt, und auch die Musik, die einen Tusch spielte, gar nicht wahr. So unendlich aufgeregt war ich, endlich in die Zuckerschnecke beißen zu dürfen. Der Waschtag. Der Montag war ja ein Jahr aus als Waschtag eingeplant, es sei denn, der Montag war ein christlicher Feiertag, ein katholischer. Waschen war Frauensache und bedeutete für sie Schwerstarbeit. Meine Tante, die Frau Bankdirektor, hatte hierfür eine Hilfe. Montags kam die Frau Deuerl, unsere Nachbarin, zu ihr in die Schmidtbank, um ihr beim Wäschewaschen zur Hand zu gehen. Meine Mama erledigte das Wäschewaschen selbst. Im Keller unseres Hauses in der Propsteistraße 6 hatten wir einen düsteren, schmalen Raum, der als Waschhaus diente. Die Wäsche, Hemden, Hosen, Strümpfe wechselte man in der Regel nur einmal oder höchstens zweimal die Woche. Besonders schmutzige Wäsche wurde bereits am Abend vorher in Wasser eingeweicht. Dazu benutzte die Mama unsere Zinkbadewanne. Schon in aller Herrgottsfrüh schürte sie den runden, festgemauerten Kessel im Waschhaus mit Holz und Kohle an, füllte ihn eimerweise mit Wasser, das sie vom Ausguss oben im Erdgeschoss holen musste, und setzte reichlich Seifenflocken zu, die sie aus einer braunen Tüte schüttete. Seifenflocken, geraspelte Kernseife vom Riegel, gab es im Konsum in einer braunen Stanitzel zu kaufen. Das Ganze brachte sie nun zum Kochen. Mittlerweile wand sie die am Vorabend eingeweichte Wäsche aus und legte sie in den leeren Holzzuber, der wie der untere Teil eines Sarges aussah, und übergoss das Ganze mit einem Teil der kochend heißen Seifenbrühe. Das alles ließ sie eine Weile stehen, um dann einzelne Wäschestücke mit Seife einzureiben und mit einer Wurzelbürste kräftig auf dem Waschbrett oder mit der Waschrumpel zu bearbeiten. Eine Waschrumpel war ein mit einem gewellten Zinkblech ausgelegtes Brett, auf dem man die nasse Wäsche auf- und abrieb. Inzwischen brodelte das Wasser im Kessel. In diese Brühe legte meine Mama dann die gebürstete Wäsche hinein und ließ sie kräftig aufkochen, weiße Wäsche getrennt von farbiger. Im Sommer wurde die ausgekochte nasse Wäsche in die Zinkbadewanne gelegt, die gerade noch auf unseren Leiterwagen passte und auf diesen gehoben werden musste. Den Leiterwagen zogen wir hinab zur Bleiche an der Stadlohe oder hinter dem Arme-Leute-Haus. Ein festgebundenes Floß diente den Hausfrauen dazu, die noch immer mit Seifenlauge durchdrungene Wäsche im Regenfluss gründlich auszuwaschen und auszuwringen. Danach breitete meine Mama die weißen Laken zum Bleichen auf der Wiese aus. Das kostete eine Gebühr von 10 Pfennigen. Dafür passte die Kassiererin auf, dass keine Gänse und Enten über die frisch gewaschenen Wäschestücke liefen oder gar ein Batzerl darauf fallen ließen. Das Essen fiel dem Waschtag entsprechend etwas bescheiden aus. Manchmal gab es nur einen milchigen Lindeskaffee oder einen Kakao mit einer Semmel, die man darin einbrockte. Am Abend nach dem Waschtag war die Mama immer völlig erschöpft, fix und fertig. Glück. 1951. 10 Mark waren mehr als die halbe Miete. Die kostete 18 Mark im Monat. 10 Mark, das waren 1 Pfund Bohnenkaffee, ungemahlen. 10 Mark, das waren 20 Kilogramm Brot. Mama nahm mich mit zum Putzen, weil der Kindergarten zu war. Das hieß schon um 6 Uhr früh aufstehen und um 6.30 Uhr das Haus verlassen. Noch ganz verschlafen trippelte ich neben Mama her, die Propsteistraße entlang. Wir hatten es nicht weit zum Muckenthaler, einem Zeitschriftenvertrieb vorne im Eckhaus am Anfang der Straße, im selben Haus, wo auch die Damen Böwing und Mollenkott ihren Strickwarenladen hatten. Mama machte jeden Morgen die Verlagsräume sauber. Nahm sie mich mit, half ich ihr dabei. Das war Ehrensache. Meine Aufgabe war es, von den Briefkuverts, die alle auf einem Haufen in einer Ecke lagen, die Briefmarken für den Kindheit-Jesu-Verein abzutrennen und in einem großen Kuvert zu sammeln. Als ich so am Rande des Gehsteigs entlang balancierte, fiel mein Blick auf ein blaues Stück Papier, eher ein blauer Fetzen, der zusammengeknüllt im Rinnstein lag. Ich riss mich von Mamas Hand los und bückte mich nach dem Zettel. »Mama, schau, wo's da liegt«, rief ich erfreut, nichts ahnend, dass es sich bei diesem schön bedruckten Papier um 10 deutsche Mark handelte. »Das ist ein Geld und das kehrt uns nicht«, sagte sie bescheiden, als ich es an mich nehmen wollte. »Das müssen wir bei der Polizei abliefern.« Meine Mama war eine grundehrliche Haut. Sie hat das Geld doch tatsächlich noch am selben Tag dem Polizeimeister Stockerl übergeben, der in seiner blauen Uniform vorm Laden des Fotografen Rothbauer ein Protokoll aufnahm und den blauen Schein, den ich, wohlgemerkt, gefunden hatte, einsteckte. Vorher musste ich ihm als Finder meinen Namen sagen. Ich ratterte mein gut auswendig gelerntes Sprücherl nach dem Motto »Reim dich oder fress mich« herunter. Ludwig Alexander Metz beim Brummer, Propsteistraße 6. Ich war enttäuscht, weil ich glaubte, was ich finde, gehört auch mir. Das galt aber anscheinend nur für Beeren, Pilze und Tannenzapfen. Und vielleicht für die Kohlen, die manchmal vom Lastauto fielen. Ich hatte in meiner Kasse trotz intensiven Sparens nur 1,50 Mark angesammelt und 10 Mark wären der absolute Reichtum gewesen. Ich hatte den Fund schon längst wieder vergessen, da kreischte eines Tages unsere Türklingel. Es war die umfunktionierte Fahrerklingel an unserem grünen Gatter, die so schrill aufschrie, als hätte sie Wichtiges zu vermelden. Der Polizeimeister Stockerl stand draußen und brachte tatsächlich die 10 Mark wieder zurück. Es hatte keiner das Geld verlustig gemeldet, wie er sagte, also bekam es der ehrliche Finder. Das heißt nicht ganz. Mama behielt 9 Mark und ich bekam 1 Mark. Dafür aber kaufte sie mir am nächsten Samstag ein besonders großes Stück Weißwurst vom Ring beim Rotfischer Metzger um 50 Pfennig. Die Zeugin Jehovas. Kurios für die damalige Zeit war die Dame von den Zeugen Jehovas, die sich trotz aller Ressentiments, die ihr entgegengebracht wurden, vor dem Dornladen auf den Marktplatz stellte und mit starrem Blick stumm den Wachturm anpries. Aufgehetzt von den Gesprächen der Erwachsenen, warf ich einen Stein nach ihr. Damit wollte ich meinem evangelischen und als solchen zur Hölle verdammten Schulfreund, dem Günther, imponieren. Waren wir doch beide informiert, was das für Leute sind, die Zeugen Jehovas. Wenn mir so eine an die Tür kommt, packe ich sie bei der Gurgel und werf sie die Treppe hinunter, hatte Onkel Hans gedroht, weil das allesamt, und da waren sich die Erwachsenen eine ganz schlimme Leute sind, die Zeugen Jehovas. Ich glaubte damals alles, was die Erwachsenen sagten. Noch heute tut es mir in tiefster Seele leid, dass ich den Stein nach ihr geworfen habe, auch wenn es nur ein Steinchen war. Die Lipski. Da war zum Beispiel ein altes Weib, die Lipski, deren dürrer Körper Jahr ein, Jahr aus in demselben schmutzigen blaugrauen Fetzen steckte. Ihr graues Haar war wirr wie Putzwolle auf dem Kopf. Sie zog immer einen Leiterwagen hinter sich her, auf dem Alteisen lag und der ganz furchtbar schepperte. Manchmal hatte sie einen alten Mann im Schlepptau, einen richtigen Zausel, den man ihren Gschamsterer nannte. Wenn sie genug Alteisen beisammen hatte, verkaufte sie dieses im Janahof beim Alteisentantler. Mit dem Geld leistete sie sich dann einen hochprozentigen im Stüberl der Schnapsbrennerei Hösel am Spitalplatz. Danach zog sie laut schimpfend und wild mit dem Arm fuchtelnd mit ihrem Leiterwagen nach Hause ins Brunnendorf, begleitet von ihrem Gschamsterer. Die Motschen. Gefürchtet war wegen ihrer scharfen Zunge die Frischmotschen. Der Name Motschen, den auszusprechen sie sich verbat, kam von Mathilde. Die Frischmotschen war oft in der Kirche und noch öfter bei Gericht anzutreffen, denn sie führte gegen jeden und jede einen Prozess. Sie war die Stadtratschen schlechthin, wusste über jeden etwas Böses zu berichten und ging sofort vor Gericht, wenn eine andere es wagte, sie zu diskriminieren. Die hat Hor auf die Zähne, war die einhellige Meinung der Kammer. Meine Tante hat sie einmal angezeigt, weil diese sich geweigert hatte, die Frischmotschen auf einen Ausflug mit dem Frauenverein im Bus mitzunehmen. Der Richter, der die Motschen schon kannte, hatte vollstes Verständnis mit der Entscheidung meiner Tante und fällte sein Urteil gegen die Motschen. Der Bobbysud. Ein Kammeroriginal war bestimmt auch der Bobbysud, der Eisverkäufer. Er stand im Sommer an der Ecke vor dem Haus der Familie Bär am Steinmarkt. Er war ein kerniger Bursche, hatte das Gesicht eines Boxers und trug immer eine schwarze Hose und eine weiße Jacke. Sein rotblondes Haar war von einer weißen Schiffermütze bedeckt. Von morgens bis abends stand er hinter seinem weiß gestrichenen Eiswagen mit den zwei großen Rädern, hob einen der beiden hölzernen Deckeln an, bevor er mit seinem silbernen Eislöffel aus der Tiefe zweier runder Löcher die begehrte Süßigkeit entnahm und beherrschte so das Bild des Steinmarkts. Eine Kugel Eis kostete 10 Pfennig. Es gab bei ihm abwechselnd Vanille, Himbeer, Bananen oder Zitroneneis. Immer 2 Sorten gleichzeitig. Mit einem Löffel, der vorne wie eine Halbkugel aussah, formte der Bobbysud das Eis aus der Tiefe seines Wagens bedächtig zu einer Kugel, die er dann geschickt auf eine Waffeltüte setzte und dem Käufer mit einer eleganten, weit ausholenden Geste überreichte. Ganz früher legte er die Eiskugel auf eine einfache, quadratische, platte Waffel. Wenn es sehr heiß war, dann spannte er einen bunt gestreiften Sonnenschirm über dem Wagen auf. Der Bobbysud war unser Eismann. Ihn kannte jedes Kind und an ihm kam keine Mutter vorbei, ohne vom Nachwuchs um eine Kugel Eis angebettelt zu werden. Sperrl-Franzl. Franziska Sperrl, die von allen ihren Freunden und Bekannten Sperrl-Franzl genannt wurde, war eine Seele von Mensch und ein Unikum. Sie war klein, abgearbeitet und sah mit 50 schon genauso alt aus wie mit 99. Die Franzl wohnte in einem alten Bauernhaus über dem Ödenturm bei ihrem Bruder, dem Hartl, ihrer Schwägerin und deren beiden Söhnen Max und Hans. Ihr gehörten 2 kleine Zimmer im Erdgeschoss des aus Stein und Holz gebauten Hauses. Vom Ehrn aus kam man direkt in ihre kleine Stube, die im Wesentlichen aus einem breiten Herd zur linken Seite, einem durchgesessenen Kanapee und einer Ohricht bestand. Vor dem Kanapee, das unter dem Fenster platziert war, versperrte ein Tisch mit einer total zerfurchten Platte den Weg zu einer Türe, die rechter Hand in ein noch kleineres, nicht beheizbares Zimmer führte, das der Franzl im Sommer als Schlafzimmer, aber auch als Kühlschrank diente. Über ihrem Herd hingen Suppenbesen aus Ginsterreisig. Damit rührte sie ihre Suppen und das Knödelwasser um. Die Franzl war ein frommes Weib. Überall in ihrem bescheidenen Reich hingen Heiligenbilder und Rosenkränze an der Wand und standen Madonnen, heilige Josefs und andere Heilige aus Gips in reicher Zahl herum, die mit ihren frommen und keuschen Händen auf ihr in Liebe zu Jesus brennendes Herz in der Mitte der Brust deuteten. Die Franzl lebte im Allgemeinen von dem, was andere ihr gaben. Das Übrige holte sie sich aus der Natur, Kräuter, Beeren, Pilze, oder sie verdingte sich als Magd bei den Bauern in der Nachbarschaft für Eier, Butter und Kartoffeln. Ihre Kleidung ließ sie im wahrsten Sinne des Wortes alt aussehen. Sie trug ein Kopftuch und ein dickes Wollgewand, im Sommer wie im Winter. Im Sommer sah man sie mit einem leinenen, geblümten Kopftüchel. Im Winter pflegte sie ein dickes Baumwolltuch über Kopf und Schultern zu legen. Die Franzl hatte ein Hobby, das ihr als Zubrot diente. Sie bastelte aus Draht und Krepppapier Blumen, vornehmlich Rosen. Das Material hierzu besorgte sie sich bei ihren Stadtbesuchen beim Schreibwaren Wein am Rindermarkt. Die Papierblumen verkaufte sie an Schausteller für die Schießbuden. Ihr größter Abnehmer war die Schaustellerfamilie Kollmann. Auch ihre Stube war über und über dekoriert mit Papierblumen. Jedes Heiligenbild an der Wand war von bunten Rosen umrankt. Ich sah ihr oft zu, wenn sie die Blumen gestaltete, wenn sie die Rosenblätter mit der flachen Seite eines Messers oder einer Schere formte. Dabei kniff sie die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Eine Brille hatte sie nicht. Die Franzl war als Besucherin sehr beliebt, denn sie wusste immer etwas Interessantes, Außergewöhnliches und Aufregendes zu erzählen. Ihre Berichte fingen meist mit einem »Eitzer, Eitzer« an, was so viel wie »also« oder »jetzt« bedeutete. Ihre Stimme hatte den Klang eines heulenden Wolfshundes, der nachts den Mond anbellt. Uns Kindern erzählte sie von Schratzeln, Zwergen, die es im Bayerischen Wald gegeben haben soll. Sie kamen des Nachts in die Bauernstuben und erledigten für eine Mulchsuppen lästige Arbeiten wie Nähen und Putzen. Die Schratzeln wohnten in unterirdischen Erdhöhlen. Es gab in der Tat im Umkreis von Cham sogenannte Schratzellöcher, winzige, unterirdische Gänge, für deren Nutzung man keine plausible Erklärung fand und die oftmals auch Gesprächsstoff bei den Erwachsenen waren. Unheimlich war die Geschichte vom Bauernhof, der bei Zand abgefackelt worden war. Zigeuner hatten angeblich den Stall in der Nacht in Brand gesteckt, weil der Bauer ihnen tags zuvor nichts abgekauft hatte. Die Bäuerin lag schon einige Zeit wach im Bett. Sie war aufgewacht, weil sie die Stadeltür hatte knarren hören. Auf einmal sah sie über ihrem Bett einen roten Feuerschein an der Decke. Unheimlich. »Eitzer, Eitzer«, denkt sie sich, »was ist noch dies?«, denkt sie sich. Sie weckte sofort den Bauern. Aber als die beiden unten im Hof standen, war es schon zu spät. Das ganze Anwesen brannte lichterloh. Nicht einmal die Tiere konnten sie retten. Ihr »Eitzer, Eitzer« versicherte uns, dass die Franzl noch eine spannende Geschichte auf Lager hatte. Wenn die Franzl zu uns zu Besuch in die Stadt kam, blieb sie meist über Nacht. Sie schlief dann auf unserem Kanapee und erzählte eine Geschichte nach der anderen, bis unsere Augenlider schwer wurden, wir herzhaft gähnten und wir und sie endlich in Morpheus' Armen versanken. Die Babbit. Dann gab es noch die Babbit, eine große Frau mittleren Alters, von der die Leute sagten, dass sie etwas wisse, und das war eine Umschreibung dafür, dass sie als eine Art Hexe eingestuft wurde. Die Babbit behauste ein altes kleines Haus am Stadtrand in Richtung Katzbach. Für uns Kinder war es ein Hexenhaus, das einmal ein Wachhäusel gewesen sein soll. Sie verstand viel von Kräuterheilkunde, und so manche Kamerin fragte sie um Rat. Meine Pflegemutter ließ sich von ihr erklären, wie man aus Salbeiblättern und Schweineschmalz eine Heilsalbe herstellt, wie man aus Tannenspitzen einen Honig gegen den Husten braut, wie man eine Arnika-Tinktur mit Spiritus ansetzt, das Johanniskraut mit Öl als Nervennahrung zubereitet und wie man Ratzen erfolgreich vernichtet.